Der Predigtext, ich erwähnte es schon, ist mit das Hohelied der Liebe überschrieben, zumindest bei Luther. In anderen Übersetzungen klingt es ein wenig anders. Da steht unter anderem drüber, das Wichtigste ist die Liebe oder folgt dem Weg der Liebe. Die Frage bleibt, ja, was verstehen wir unter Liebe? Glücklicherweise kann man ja an vielen Stellen nachschlagen, im Internet, in Lexikas oder wie auch immer. Und ich habe unter anderem gefunden, dass das Wort Liebe vom mittelhochdeutschen Lieb abstammt. Mein Deutschlehrer wäre happy, wenn ich Lieb so geschrieben hätte. Aber dieses Wort bedeutet Gutes, Angenehmes, Wertes. Oder vom indogermanischen Leub. Das bedeutet gern, liebhaben, begehren. In der Wikipedia steht der schöne Satz, nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Ich mag solche Sätze, weil am Ende wusste ich nicht mal, wie er angefangen hat. Aber was ist nun Liebe? Ich neige dazu, dann doch eher die Bibel zu nehmen. Und da es nun heute Predigtext ist, darf ich also heute über die Liebe predigen. Im 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13 heißt es, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gebe, um mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Soweit der Text. Ich habe den Text in drei Abschnitte versucht zu teilen. Und wie gesagt, es ist mir bewusst, ich werde wohl manches nicht erwähnen, was einem anderen vielleicht ganz wichtig ist. Ich kann nur das herausgreifen, was mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, mir wichtig war. Erster Punkt, ich ein Nichts. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete, so schreibt Paulus, also mit Engelszungen kenne ich mich nicht aus. Aber die Zungen oder Sprachen der Menschen, das kenne ich meist als Problem. Wenn bei mir auf Arbeit die Tür aufgeht und Studenten hereinkommen und von mir ein Problem gelöst haben wollen, dann würde ich gerne Chinesisch, Indisch, Pakistanisch, Spanisch und so weiter perfekt sprechen können. Meistens läuft es darauf hinaus, dass der Andreas mit Händen und Füßen redet. Also wenn ich das könnte, wäre es sicherlich nicht schlecht. Oder wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte. Prophetisch reden, cool. Aber was verstehen wir darunter? Prophetisch reden ist das, naja, sagen, wie morgen oder nächste Woche oder in 4 Wochen das Wetter wird oder auch andere Dinge? Oder ist prophetisch reden eher Gottes Wort Menschen, Völkern mitzuteilen? Ich fand es interessant, als ich letzthin in der fortlaufenden Bibellese las, als Abraham dran war und als Prophet bezeichnet wurde, dass da in meiner Bibel stand, dass dieses Wort Prophet vom Wortstamm her Überquellen, also den Bezug zu Überquellen hat. Also Gottes Wort quellt aus dem Propheten heraus. Aber wenn ich mir die Propheten der Bibel ansehe, vielleicht ist das mir dann doch ein zu gefährlicher Job. Mancher Prophet musste deswegen leiden und manche Wahrheit hört mancher nicht gern. Wüsste ich alle Geheimnisse und hätte Erkenntnis. Sicher, manches würde mich interessieren. Manches würde ich gerne wissen, warum und wieso das so gelaufen ist oder was der eine oder andere sich dabei gedacht hat. Aber mal ehrlich, alle Geheimnisse, das würde mich überfordern. Keine Angst, ich kenne auch Ihre Geheimnisse nicht. Wie sieht es mit Erkenntnis aus? Meine Erkenntnis beruflicher Natur hat viel mit Computern zu tun, also wie Computer funktionieren. Aber meist stoße auch ich da an meine Grenzen. Meist weiß ich manchmal auch nicht Rat, warum und wieso das eine oder das andere klemmt. Und meine Erkenntnis über Gott und sein Wort ist auch aus meinem Blickwinkel stark begrenzt. Glauben, der Berge versetzt. Mit Glauben kann ich etwas anfangen. Aber Glauben, der Berge versetzt, auch da ist bei mir Fehlanzeige. Meine Frau hat zwar schon mal ein Schweizer Gebirge nach Oberbobritsch versetzt, aber das war nur eine Fotomontage. Schwupps lag unser Garten zu Füßen gewaltiger Berge. Wie weit reicht mein Glaube und welche Berge versetze ich? Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe. Stopp mal, meine Habe den Armen geben? Wo bleib ich denn da? Wovon soll ich denn leben, wenn ich alles weggebe? Da fiel mir das Schärflein der Witwe ein, zum Beispiel aus Lukas 21. Jesus sagt, sie hat mehr eingelegt als alle anderen, obwohl es nur 2 Schärflein waren, die kleinste Münzeinheit, die es gab. Aber es war alles, was sie hatte. Aber mal ehrlich, mein Geld, also unser Geld, ich habe mit meiner Frau ein gemeinsames Konto, unser Geld ist hart von mir erarbeitet. Jeden Tag, außer am Wochenende, 8 Stunden an der Bergakademie schuften, ist manchmal schon anstrengend. Aber mal anders gedacht. Wer mich kennt und mich vielleicht schon vor ein paar Jahren mal predigen hören hat, der weiß, dass meine Arbeitsverträge ein Geschenk Gottes sind. Dass meine Arbeitsverträge manchmal nur ein halbes Jahr gingen und das fast 27 Jahre lang. Wenn es aber ein Geschenk Gottes ist, wenn es etwas ist, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat, mir ermöglicht hat, warum sollte ich es dann nicht auch in Gottes Sinn benutzen? Wenn ich mir das so anschaue, diesen Anfang des Textes, ich bin also nichts, weil all das, was Paulus hier aufzählt, ich nicht habe oder zumindest das eine oder andere ich nicht vorweisen kann. Aber das Kriterium war ja eigentlich ganz anders. Paulus schreibt, wenn ich das alles hätte, und ich vermute, er hatte manches davon, wäre ich nur ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle, oder ich wäre nichts, oder es wäre mir nichts nütze, wenn ich die Liebe nicht hätte. Sicher, wenn wir das hätten, wären wir berühmt. Manches wäre vielleicht einfacher. Aber wenn ich mal von meinem Wunsch der prophetischen Rede ausgehe, im Sinne der Vorhersage, ich würde mir doch nur einen Job suchen, bei dem ich am Tag eine Stunde arbeiten müsste und vielleicht in dieser Stunde mehr verdienen oder wenigstens bekommen würde als in 8 Stunden an der Bergakademie. Oder wie steht es mit der Bezahlung beim Wetterbericht im Fernsehen? Es ging um mich. Ich hätte es gern einfach. Das ist damit nicht gemeint. Es geht nicht um mich, nicht um uns, sondern um den anderen. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle, jeder Einzelne, mindestens eine oder auch mehrere Gaben hat, die er von Gott bekommen hat. Aber mögen sie noch so groß sein, ohne die Liebe wäre es ein Nichts. Es sei mir ein Umkehrschluss gestattet, wenn er vielleicht auch nicht ganz hundertprozentig passt, aber trotzdem will ich es wagen. Wenn ich mit dem eventuell wenigen, was ich leisten kann, Dinge aus Liebe tue, dann kann das was Wohlklingendes sein oder vielleicht versetzt es Berge, die ich gar nicht wahrgenommen habe. Und es nützt nicht nur mir etwas, sondern auch anderen. Denn Liebe zielt auf mein Gegenüber, auf den anderen und nicht auf mich ab. Denn das wäre Egoismus. Zweitens, unerfüllbare Kriterien. Wie oder was ist Liebe? An was erkennt man sie? Was sind die Auswirkungen von Liebe? Paulus, die Liebe ist langmütig und freundlich, treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie eifert nicht, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Mindestens mit einigen Punkten dieser Aufzählung habe ich Probleme. Aber wenn mein Tun aus Liebe geschieht, dann sollen bei meinen Handeln alle diese oder wenigstens einige dieser Kriterien sichtbar werden. Oder nicht? Andere, modernere Übersetzung. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Kann ich das? Kann ich das? Oder anders gefragt, will ich das überhaupt? Das klingt mir sehr anstrengend. Oder, wenn ich ehrlich bin, ist es nicht eher so, dass ich öfters nur das meine im Sinn habe? Mal was spenden von dem Geld, was mir zur Verfügung steht, ist okay. Aber tue ich es aus Liebe oder um mein Gewissen zu beruhigen? Oder in der Gemeinde mitarbeiten, mich zum Beispiel heute hier vorn hinstellen, damit ich angesehen bin, gut dastehe? Da muss man schon etwas investieren, um das zu erleben. Oder wie sieht es damit aus? Werde ich nicht verbittert oder reizbar, wenn es nicht nach meinem Kopf geht? Frag bitte nicht meine Frau. Wenn mir jemand Böses will, kann ich das stehen lassen? Oder kommen mir da eher Vergeltungs- und Rachepläne in den Sinn? Man trifft sich ja im Leben immer zweimal. Wie sieht es aus mit dem Nicht-Freuen an Ungerechtigkeit? Vielleicht greift da ja schon die Schadenfreude. Endlich hat es den auch mal erwischt, endlich widerfährt dem auch mal Ungerechtigkeit. An der Wahrheit freut sich die Liebe. Gar nicht so einfach zu erkennen, was wahr ist. Wenn ich Nachrichten verfolge und im Internet manches lese, der eine sagt so, der andere so, aber was ist wahr? Manchmal kann Wahrheit auch schmerzhaft sein. Aber Wahrheit mit Liebe denke ich eher nicht. Und ich habe gelernt in meinem Leben, dass da, wo mir Menschen in Wahrheit begegnen und mir manchmal auch Wahrheiten an den Kopf schmeißen, die mir gar nicht passen, dass Menschen, die mir in Wahrheit begegnen, für mich etwas Wohltuendes sind. Es ist eine Wohltat, auch mir zu sagen, wie sie mich sehen, bei all den Lügen in dieser Welt. Und jetzt kommt's. Jetzt steht es in meinem Konzept rot. Erträgt alles. Keine Ahnung, was Sie ertragen müssen in Ihrem Alltag. Aber ich entsinne mich an eine Begebenheit, da war ich so circa 10 Jahre alt. In unserer Gemeinde hatte eine ältere Frau Besuch von ihren Kindern, nebst Enkel aus dem Westen. Und es gab die Frage oder die Anfrage, ob ich mit ihrem Enkelsohn, da ich ja Ferien hatte, nicht ein wenig spielen wollte, könnte. Ich habe es gemacht, aber irgendwann kam der Punkt, wo ich die Nase voll hatte, mal ganz egal warum. Jedenfalls hatte ich 2, 3 Termine abgesagt und habe nicht mit ihm gespielt. Und an einem dieser Tage bin ich mit meiner Schwester durch die Stadt gelaufen und traf auf diese Frau. Sie sah mich und das guten Tag, was mir über die Lippen kam, erwiderte sie mit folgendem Satz. Du Schweinehund, warum spielst du nicht mehr mit meinem Enkel? Ich kann euch sagen, ich war nicht bloß platt. Ich war nicht bloß geplättet. Ich verstand's nicht. Eine Frau aus unserer Gemeinde. Hallo? Ich bin dann zu meinem Vater gegangen und mein Vater hat viele gute Worte gefunden, aber ich konnte das nie ertragen. Ich fand mich einfach falsch behandelt, verletzt. Kennen wir doch, alles ertragen. Da protestiert in mir alles. Ich bin doch kein Schweinehund, nur weil ich mit ihrem Enkel nicht gespielt habe. Und wie ist es mit glaubt alles, hofft alles, duldet alles? Alles glauben? Nun, dem glaube ich schon lange nichts mehr. Den kennen wir doch mit seinen Lügen. Alles hoffen? Was hoffen wir? Oder wo geben wir vielleicht zu schnell auf, weil er, sie ein hoffnungsloser Fall ist? Duldet alles, hält allem stand, wie die neuere Übersetzung schreibt. Geht das? Da reichen doch meine Kräfte nicht. Ich denke, und zumindest an mir erlebe ich das, dass wir Menschen viel zu schwach sind, das alles umzusetzen. Irgendwo kommt immer etwas daher, bei dem mich die Liebe verlässt. Wo wir dann genauso reagieren oder handeln, wie wir es eigentlich nicht wollten, wie Gott es nicht will. Und wir leben nicht so, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Jesus hatte immer ein offenes Ohr. Er sah die Menschen immer mit oder in Liebe an. Wenn diese es zuließen, hat er ihnen geholfen. Da gab es Zöllner, Ehebrecher, Ausländer, aber auch Pharisäer und Schriftgelehrte, welche ihm nicht wohlgesonnen waren und trotzdem ist Jesus ihnen in Liebe begegnet. Wir werden wohl schnell an unsere Grenzen stoßen. Aber wir sollen danach streben, dass unser Tun, unser Reden, unsere Gedanken von der Liebe zum Nächsten bestimmt sind. Und vergesst nicht, wir sind dabei nicht allein. Wir dürfen unseren himmlischen Vater bitten, dass er uns zeigt, wo wir unser Tun, unser Handeln überdenken und ändern müssen. Wir dürfen ihn um Kraft und Weisheit bitten, um unseren Nächsten in Liebe zu begegnen. Und wenn es schiefgegangen ist, dann dürfen wir das zu Jesus bringen, unsere Schuld, unser Versagen bei ihm abladen und neu losziehen, einen neuen Versuch wagen. Ja, für uns Menschen sind das unerfüllbare Kriterien. aber Gott kann in und durch uns wirken. Drittens, wachsen und wandeln. Die Liebe hört nicht mehr auf. Welch ein Glück, was Beständiges, gar kein Wandel. Die Liebe hört nicht auf, die Liebe bleibt. Aber stimmt das? Nur ein Gedanke, wo war die Liebe der Ehepartner hin, als sie sich scheiden ließen? Andere Gaben werden aufhören. Hier ist die Rede von prophetischer Rede, Zungenrede und Erkenntnis. Aber auch wenn diese aufhören, dürfen wir in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott wachsen. Wir dürfen von kindlichem Wissen zum Erwachsenen werden. Das heißt nicht, dass ich meinen kindlichen Glauben, mein kindliches Vertrauen zu Gott über Bord werfen soll, sondern dass mein Vertrauen immer größer und stabiler wird, nicht mehr nur Stückwerk ist. Wir werden Gottes Pläne nicht völlig begreifen oder gar verstehen. Wir sehen ja nur wie in einem blinden Spiegel oder, um es exakt zu machen, wir sehen es nur wie in einer matt polierten Blechplatte. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch über meine 88 Jahre alte Mutter. Meine Mutter ist für ihre 88 Jahre noch sehr mobil. Manchmal klappt es zwar auch nicht ganz so gut, aber sie versorgt sich selber noch mit Mittagessen und sie werkelt in ihrer Wohnung hin und her. Und ich traf einen Mann, dessen Eltern auch ähnlich in diesem Alter sind. Aber die Mutter erkennt ihre Tochter nicht mehr. Der Vater liegt nur noch apathisch im Bett. Und er fragte mich, warum muss das so sein? Warum ist es bei deiner Mutter so anders und bei meiner so? Kurz blieb mir die Sprache weg. Aber ich weiß es nicht. Ich werde Gottes Weisheit nicht ergründen können. Ich werde seine Pläne nicht erklären können, aber ich kann ihm vertrauen, ich kann ihm glauben. Ich kann die Hoffnung haben, dass er es gut meint, dass seine Liebe zu uns nie aufhört. Die drei Wichtigen, so heißt es am Ende, die drei Wichtigen, Glaube, Hoffnung und Liebe, hören niemals auf. Der Glaube, der uns Gott vertrauen lässt und durch den wir Hoffnung haben, eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, nämlich, dass seine Liebe zu uns niemals aufhört. Gott hat von sich einmal gesagt, Altes Testament, 2. Mose 3, ich bin, der ich bin. Für mich ist das immer die Aussage, ich verändere mich nicht, ich bleibe beständig, kein Wandel, ich bin so, wie ich gewesen bin, wie also am Anfang der Bibel und am Ende, so bin ich heute immer noch. Und wenn ich meine Bibel lese, staune ich immer wieder mal neu, wie Gott den einzelnen Menschen begegnet. Einem König David, der zum Ehebrecher und Mörder wurde. Oder Petrus, der zwar eine große Klappe hatte, aber trotzdem Jesus verleugnete. Oder Zachäus, dem Zöllner, der extra auf einen Baum steigen musste, um Jesus zu sehen. Wisst ihr, für mich hat Gottes Liebe drei Kriterien. Es ist nicht zu fassen. Aber Gottes Liebe zu uns ist riesengroß, unfassbar und ziemlich langmütig oder geduldig. Riesengroß. Ein Beispiel, nicht David und auch nicht Petrus, sondern Kain und Abel. Ihr kennt sicherlich die Geschichte von Kain und Abel. Kain, der seinen Bruder erschlug, weil Gott keinen Gefallen an ihm und seinem Opfer fand. Wer es nachlesen will, 1. Mose 4. Aber wisst ihr, wie Gott diesem Kain begegnet? Als er missmutig durch die Gegend rennt, kommt Gott und fragt, warum rennst du mit finsterem Blick durch die Gegend? Wenn du Gutes vorhast, dann kannst du deinen Blick frei erheben. Wenn nicht, dann pass auf, die Sünde lauert und will dich verschlingen. Und als er Abel getötet hatte, kommt Gott wieder und fragt, wo ist dein Bruder Abel? Eine Chance für Kain, ehrlich zu sein und seine Schuld, sein Versagen zu bekennen. Aber Fehlanzeige. Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Ich empfinde das als eine freche Antwort. Eine freche Antwort gegenüber dem Schöpfer aller Dinge. Und selbst als Gott die Strafe verhängt hatte, als die Strafe feststand und Kain um sein Leben fürchtete, schützt ihn Gott. Kann man das begreifen? Kann man das verstehen? Ich sehe da nur einen Grund, warum Gott den ersten Mörder schützt. Gott liebte auch den Mörder Kain. Gott wollte ohne Kain nicht sein. Aber Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. Nicht Gott hat ihn weggeschickt. Kain ging weg. Gottes Liebe ist unfassbar. Habt ihr vorhin das Evangelium vom heutigen Sonntag gehört? Da heißt es, Markus 8, 31, und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Ein Petrus könnte es nicht fassen, dass Gottes Liebe zu uns Menschen so weit gehen würde. Oder Römer 5, 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Unfassbar. Nicht erst besser werden und dann Gnade. Nein, Gnade für mich, so wie ich bin. Gnade, damit ich besser werden kann. Und dann ist die Rede vom Tod am Kreuz zu Karfreitag. Es war kein einfach mal in den Tod gehen. Das war grausam. Das tat richtig weh. Und er, Jesus, der Unschuldige, ertrug es, damit wir es nicht ertragen müssen. Am Mittwoch geht wieder die Passionszeit los. 40 Tage zum Nachdenken, was Karfreitag und Ostern geschah, was es für uns, für jeden Einzelnen bedeutet. Und erkennen, wie unfassbar groß Gottes Liebe zu uns sein muss, dass er unsere Schuld übernahm. Und Gottes Liebe ist langmütig und geduldig. In der Offenbarung wird über das Ende der Zeiten berichtet, wie die Menschen auf die Strafen Gottes reagieren. Und im Kapitel 16, ab Vers 10 heißt es, und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres und sein Reich wurde verfinstert und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und taten nicht Buße für ihre Werke. Selbst dann noch, mitten, im Gericht, in der Strafe, selbst dann wartet Gott, dass die Menschen umkehren, dass sie Buße tun. Sie haben alles andere gemacht, aber sie sind nicht umgekehrt. Sie haben sich nicht an diesen Gott gewendet, da das hätte alles ändern können. Aber was muss das für eine Liebe sein, für eine Geduld, die selbst dann, als das Gericht schon läuft, noch auf Sünder wartet, die umkehren und Buße tun. Noch ist Gnadenzeit. Noch können wir unser Leben mit dem ganzen Schlamassel, den wir hinbekommen haben, Jesus bringen und umkehren zu Gott, unserem Vater. Vierter Teil, wenn ich auch nur von dreien sprach, aber es kommt noch was. Liebe ist etwas Göttliches. In 1. Johannes 4, Vers 8 heißt es, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Dort, wo unser Handeln von der Liebe geprägt ist, werden Streit und Leid weniger werden. Manchmal beobachte ich an mir, wie ich die Liebe Gottes, welche aus mir Sünder ein Gotteskind macht, gerne annehme. Aber die Liebe nur sehr ungern weitergebe. Der andere kann sich ja erstmal ändern. Der kann sich gefälligst erstmal bei mir entschuldigen. Und vor allem das, was der andere mir angetan hat, das kann ich nicht einfach so hinnehmen und stehen lassen. Der andere soll erstmal. Bitten wir Gott, dass er unser Herz mit seiner Liebe füllt, damit wir diese weitergeben können und wir damit ein Stück zum Frieden in der Welt beitragen. Ein Ausschnitt aus dem Gebet für den Frieden von Franz von Assisi. Das beginnt mit, Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Wisst ihr, wenn wir das im Blick haben, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir manches. Wenn wir es in Liebe tun, wird es positive Auswirkungen in unserem Umfeld haben. Ich wünsche Ihnen und mir für die kommende Woche, dass wir Gottes unvorstellbare Liebe erfahren, erleben dürfen. Aber ich wünsche mir und Ihnen genauso, dass es eine Woche ist, in der wir es schaffen, unserem Nächsten in Liebe zu begegnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete neue Woche. Amen.